SWR 2 Tandem.
Die Ansichten darüber, wie viel Lohn eine Arbeit wert ist, gehen weit auseinander. Das wird vor allem dann deutlich, wenn über außergewöhnlich hohe Gehälter von Managern oder Vorständen debattiert wird. Was uns angemessen erscheint, hängt von Herkunft, Erfahrung und von Werten ab. Unser Verhältnis zum Geld ist hochemotional, meint der Mediziner, Psychotherapeut und Bestsellerautor Rüdiger Dahlke in seinem Buch »Die Psychologie des Geldes«. Elinor Krogmann hat mit Rüdiger Dahlke gesprochen.
Herr Dahlke, es ist eine Frage der Perspektive, wie reich wir uns selbst sehen. Das haben Sie geschrieben in Ihrem Buch. Haben Sie diese Erfahrung auch an sich selbst gemacht?
Ja, also gibt es verschiedene Ebenen, wo ich das auch so erlebt habe. Wie ich die Psychologie des Geldes geschrieben habe, da hatte ich, glaube ich, vor allen Dingen auf die in der Kindheit abgehoben. Da hatte ich mal die Situation, dass meine Schwester und ich weniger Taschengeld bekamen als die jüngeren Geschwister. Und das hat uns sehr auf die Palme gebracht. Und wir hätten aber genauso die Möglichkeit gehabt, uns an den Bauernkindern zu orientieren. Die kriegt nämlich gar kein Taschengeld. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben dazu tendiert, uns zu vergleichen mit der Ungerechtigkeit, wie wir es damals empfanden, und fühlten uns dann relativ schlecht damit. Viel deutlicher ist es jetzt noch für mich. Ich habe ja relativ lange Zeit, die letzten 30 Jahre, viel Geld erredet, unterschrieben für meine Verhältnisse und habe immer das Gefühl gehabt, dass ich so viel Geld bekomme für eine Arbeit, die mir so gut gefällt, die ich so gern mache. Und dann habe ich jetzt vor anderthalb Jahren angefangen, groß zu bauen, dieses Zentrum Tamanga in der Südsteiermark, so richtig unseren Traum von einem Seminarzentrum, einer Lebensgemeinschaft. Und da hat sich das alles umgedreht, muss ich sagen. Da habe ich dann so das Gefühl gekommen, warum verdiene ich eigentlich so wenig Geld? Also das ist eben relativ, wie viel man verbraucht. Und das macht natürlich eine ganze Menge mit einem aus. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Schulden und das war ich überhaupt gar nicht gewohnt. Es ist zwar eigentlich alles beim Alten und gleich geblieben, ich muss einfach nur so weitermachen wie bisher, aber es ist ein Unterschied. Bisher war es ein Luxus und jetzt müsste es sein. Anderes Gefühl.
Wir werden ja alle auch mit Glaubenssätzen über Geld groß. Also das lernen wir schon in der Familie. In meiner Familie zum Beispiel war wichtig der Satz, über Geld spricht man nicht.
War bei uns auch, ja.
Das war auch für Sie ein wichtiger Satz. Müssen wir uns lösen von solchen Sätzen? Sind die unsinnig?
Also wenn man es sich leisten kann, über Geld nicht zu sprechen. Meine Mutter hatte diesen Satz sicher so drauf. Die kommt aus einer reichen, gut betuchten Familie. Und da konnte man sich das leisten. Über Geld spricht man nicht. Allerdings dann so in der Nachkriegszeit, da war das ein bisschen komisch, weil da hatten sie gar keins. Und wenn man dann mit diesem Satz unterwegs ist, dann wird es schon ungeschickt. Dann müsste man drüber reden, wenn es fehlt. Also mein Vater hat es dann relativ schnell wieder hinbekommen. Und dann konnte sie sich wieder leisten, über Geld nicht zu sprechen. Wenn man es hat, ist das kein Problem. Aber wenn sie es nicht haben, dann wird es schon ein Thema, ein Problem. Wenn sie so einen Satz haben, der macht sie ja völlig inkompetent. Also da müsste man nicht nur drüber sprechen, auch drüber nachdenken.
Sie haben Ihren Vater gerade kurz angedeutet. Er war Direktor in einem Konzern, also er hat relativ gut verdient. Was haben Sie von ihm gelernt?
Also bezüglich Gelddingen hat er uns immer vermittelt, das Wichtigste ist Bildung. Das war auch in unserer Erziehung Gott sei Dank so. Für Bildung wurde überhaupt nie gespart. Wir konnten die beste Bildung haben, die wir wollten, studieren, solange wir wollten, was wir wollten, auch mehrere Dinge. Das war immer ganz stark im Vordergrund. Und schon so, dass Geld nicht alles ist, aber wichtig sei. Also wie ich dann anfing, Bücher zu schreiben und die dann so sehr einen spirituellen Aspekt in die Medizin mit reinbrachten, da war das nicht mehr sein Fall. Aber er hat alle Auflagen immer gesammelt und hat genau geschaut, wie viel sind es denn. Das wollte er auch haben, dass er da eins geschickt bekam. Und das hat ihn sehr fasziniert. Der Inhalt zum Beispiel dann nicht so, da konnte ich dann doch sehen, aha, das ist ein sehr ökonomischer Aspekt für ihn dann. Aber es war eher ein sehr netter Umgang damit. Ansonsten hat er mir immer noch gesagt, mach nicht den Fehler. Es hat ihn immer genervt, dass er abhängig war. Er war zwar natürlich Direktor, aber doch angestellt eben bei Thyssen dann. Und das war für ihn immer, also er war natürlich gebunden an den Konzern. Er konnte nicht dahin gehen, wo er wollte und immer auch von anderen abhängig. Und insofern hat er immer auch Wert darauf gelegt, dass wir schauen, dass wir unabhängig bleiben. Also sollte man sich frühzeitig überlegen, einen Beruf zu wählen, wo man nicht dann nachher an einer Firma hängt, die zum Beispiel jetzt nur in bestimmten Bereichen vertreten ist oder so. Das ist noch etwas, was ich so erinnere.
Das heißt, was Geld und Existenzsicherung angeht, sind Sie ja dem Traum oder der Parallelvorstellung Ihres Vaters auch gefolgt?
Ja, hat sich einfach so ergeben. Also ich habe auch die längste Zeit so gelebt, dass ich mir über Geld keine Gedanken machen musste, weil ich eben mit dem, was ich gerne tat, also früher Praxis zu machen und dann Seminare und Bücher zu schreiben, sehr gut verdient habe und mir da keine Sorgen machen musste. Dazu musste ich jetzt erst dieses Zentrum bauen, dass ich mir da Gedanken machen muss.
Um im Alter von 60 Jahren die Erfahrung machen zu können.
Offenbar, ja.
Die klassische Psychoanalyse deutet das Geschäft des kleinen Kindes in seinem Topf als sein erstes Produkt.
Ja, ein Geschenk. Man sagt ja auch, also manche Eltern sagen, der große Wunsch oder solche Ausdrücke dazu, kann man schon sehen, was für eine Ladung da drauf ist. Ne? Mhm.
Folgt denn daraus etwas für unser späteres Leben?
Also es gibt natürlich schon solche Tendenzen. In der Psychoanalyse ist es besonders, dass die ja dann eine anale Phase kennen, die Sauberkeitserziehung. Und wenn ein Kind da Störungen entwickelt, dann entwickelt sich dieser anale oder anankastische Charakter. Das hat dann so sehr was Enges, was Geiziges, auf der körperlichen Ebene verstopft und auf der übertragenen Ebene sozusagen nicht hergebend. Auch sparsam bis geizig. Und das hat natürlich dann schon eine Bedeutung. Also insofern kann man da schon immer diese Parallelen auch sehen.
Und das ist jetzt nicht eine Erfindung der Psychoanalytiker?
Ja, also da muss man natürlich immer sehr aufpassen bei den Psychoanalytikern. Ich habe da meine Doktorarbeit gemacht und auch eine lange Analyse und habe da sozusagen auch einige erstaunliche Dinge mitbekommen, die einem eher mehr zum Lachen animieren. Aber da gibt es sicherlich schon so einen Zusammenhang. Also wir können sehr deutlich sehen, auch in der Psychosomatik, die ich jetzt heute im Sinne von Krankheit als Symbol mache, dass zum Beispiel also beim zweithäufigsten Krebs, das ist der Enddarm- oder Dickdarmkrebs, dass da Verstopfung ein Riesenthema ist. Und wenn wir dann dahinter schauen und uns dieses seelische Muster anschauen, dann finden wir schon so anankastische Tendenzen, wie die Analytiker sagen, eben so ein Zurückhalten, nicht hergeben wollen auf dieser materiellen Ebene. Und da hängen schon wesentliche Themen dran. Das ist ja ein sehr großer Unterschied, ob ich so mein Geld besitze oder besessen bin vom Geld, von der Materie. Geld ist ja dann Ausdruck von Materie, dem Umgang mit Materie.
Was bedeutet das erste selbstverdiente Geld für Menschen in unserer Gesellschaft?
Das ist ein Geld, für das habe ich allein die Verantwortung. Da kann ich auch machen damit, was ich will. Also ich konnte ja mit dem Geld, was ich von zu Hause bekam, früher oder dann im Stipendium, da konnte ich ja nicht machen, was ich wollte. Ich hätte ja nicht aufhören können zu studieren und mir weiter diese, weiß nicht, 580 D-Mark oder was das damals waren, bezahlen lassen. Da musste ich auch einmal im Jahr Rechenschaft geben und so. Also da ist man nicht so frei damit. Mit dem Geld, was ich selbst verdient habe, das hat eine andere Qualität. Ja, also das ist überhaupt ein Punkt, der mir ja ganz wichtig ist, auch zum Geld. Wir müssen sehen, dass Geld auch Qualität hat. Und selbstverdientes Geld mit einer Arbeit, die einen innerlich befriedigt, hat sicher eine andere Qualität als zum Beispiel vererbtes Geld oder gar gestohlenes Geld oder ja, Schwarzgeld, deswegen sagt man ja, hat eine andere Qualität als Weißgeld offensichtlich. Dann gibt es sogar noch Blutgeld. Also da gibt es schon Qualitätsunterschiede. Ne? Das ist schon meine Partnerin, eine Schweizerin. Und es gibt schon eine ganze Reihe Schweizer, die haben mit diesem Diktatorengeld, was ja in der Regel Blutgeld ist, so von den versammelten Gaddafis dieser Welt, die deponieren das ja in der Schweiz. Die haben schon ein Problem damit. Also ist unangenehm irgendwie.
Bleiben wir mal bei diesem ersten selbstverdienten Geld. In Ihrem Buch beschreiben Sie das auch als etwas, was im Grunde auch ein Glücksgefühl auslösen kann, was sich in der Stärke später gar nicht mehr einstellt. Also das Glücksgefühl steigt nicht proportional zum Einkommen.
Ganz deutlich nicht. Also wenn Sie diese Geldkurve anschauen und Sie tragen sozusagen auf der senkrechten Achse die Lebensqualität auf, die Sie da haben, und auf der waagrechten Achse die Menge an Geld oder umgekehrt, an der senkrechten die Menge an Geld und Lebensqualität der anderen, dann können Sie sehen, dass Sie, wenn Sie das Studium fertig haben und dann statt eben diesen 500 D-Mark Stipendium plötzlich 1200 verdienen, dann können Sie damit einen relativen Zugewinn an Lebensqualität haben. Das geht eine ganze Zeit lang ganz gut. Ja, also diese erste Phase, wo man wenig Geld hat, da macht dieses Geld, dieses wenige Geld, einen großen Unterschied in der Lebensqualität. Umso mehr Geld Sie dann verdienen, umso flacher wird diese Kurve. Umso weniger Veränderung in der Lebensqualität können Sie erreichen damit. Am Anfang kauft man sich ein eigenes Auto, das ist vielleicht so ein Rostkübel, aber trotzdem, der ist ein eigenes Auto und man hat damit eine enorme Freiheit. Später kauft man sich dann neue Autos, aber das bringt trotzdem nicht mehr dasselbe Gefühl. Ja, wenn ich das so anschaue, mein erster R4 war das, glaube ich, der, oder 2CV oder so, der hat viel verändert. Während, wenn jetzt das Auto nicht mehr geht, dann rufe ich da an und sage, jetzt langsam wird es Zeit, brauche einen neuen. Das ist nicht dasselbe Gefühl, ehrlich gesagt. Der weiß, es soll weiß oder silber sein und ich interessiere mich jetzt nicht mehr dafür. Damals war das anders. Ne? Sofort sind wir irgendwie nach Italien gefahren, nach Frankreich, nach Prag. Einfach mit diesem Auto. Und das ist jetzt verloren. das war dann auch irgendwann schön, wenn man sozusagen nicht mehr so zur Untermiete wohnte. Da braucht man ja mehr Geld, um das zu regeln. Das ist auch nochmal ein Freiheitsgefühl. Hier kann einen keiner mehr einraunzen und man darf mitbringen, wen man will. Schönes Gefühl. Aber ist dann auch vorbei. Ja, mhm. Und im Endeffekt können Sie dann unter Umständen einen Zustand erreichen, wo diese Kurve völlig flach wird. Wo Sie praktisch mit immer mehr Geld überhaupt keine Lebensqualität zusätzlich erreichen. Also wenn Sie gut verdienen, passiert das. Solange Sie in so einem Bereich bleiben, wo das Mangel ist, Geld, da können Sie ja immer mit mehr Geld dann auch Lebensqualitätszuwachs haben. Aber ab und zu habe ich auch ein paar richtig reiche Leute therapiert. Die haben oft das Problem, dass sie mit jede Menge Zuwachs an Geld nicht nur kein besseres Lebensgefühl mehr kriegen, sondern unter Umständen auch ein schlechteres. Mhm. Ja, also, dass ihre Kinder entführungsgefährdet sind, dafür müssen sie ja schon schwerst reich sein. Das kann ihnen ja kaum passieren, solange sie angestellt sind.
Ist es jetzt ein Plädoyer für die Bescheidenheit?
Also würde ich so gar nicht verstanden wissen wollen. Im Endeffekt würde Bescheidenheit uns natürlich in vieler Hinsicht gut tun. Aber die Erfahrung zeigt, es ist ganz hilfreich, wenn man erstmal genug gehabt hat. Wenn man dann wieder bescheiden wird, dann kann das ein großer Zuwachs sein an Gewinn, an Lebensqualität. Wenn man von Anfang an auf Bescheidenheit getrimmt wird, weil es nicht reicht, bleibt es eigentlich ein schlechtes Gefühl. Also insofern würde ich den Leuten schon raten, zu versuchen, unabhängig zu werden, genug Geld zu verdienen, dahin zu kommen, dass sie ihr Geld auch wirklich besitzen und nicht besessen sind davon. Und dazu braucht man auch in einer Gesellschaft, die so geldorientiert ist, wie zum Beispiel die Bundesdeutsche, da müsste man schon auch ganze Menge Geld dann haben, ja, dass man so diese Bedürfnisse, die einem wirklich wichtig sind, erfüllen kann.
Man kann ja Sklave des Geldes werden, man kann aber auch Sklave des Geldmangels sein.
Natürlich. Also ich denke, diese Besessenheit vom Geld, die ist sogar bei Menschen, die ganz wenig haben, viel stärker. Ja, wenn sie so im Sozialhilfebereich sind, Hartz IV oder so, dann sind sie natürlich ständig mit Geldsorgen konfrontiert. Wenn sie so ausreichend landläufig genug Geld haben, dann spielt es natürlich keine große Rolle.
Was denken Sie übers Erben? Macht Erben glücklich?
Ich habe das leider noch nicht erlebt, muss ich sagen. Wobei es überhaupt schwierig ist, mit Geld glücklich zu werden. Ja? Also es war einer der Beweggründe, dieses Buch Psychologie des Geldes zu schreiben, weil ich als Psychotherapeut und Arzt gemerkt habe, Geld ist was ganz Eigenartiges. Es steht zwar so im Zentrum der Gesellschaft, aber es ist wirklich, es wird benutzt, um sich das Leben schwer und zur Hölle zu machen.
Inwiefern?
Ja, es gibt zum Beispiel Leute, die leben nach der Devise, beim Geld hört die Freundschaft auf. Da muss man sich einfach klar sein, dann war es nie Freundschaft. Dann wird es ja auch gar keine Freundschaft. Eine wirkliche Freundschaft dürfte beim Geld nicht aufhören. Aber es ist so wie ein Konsens für viele Menschen, dass sie da aufhört. Und dann ist natürlich auch so, ich habe noch nie erlebt, dass jemand durch Zuwachs an Geld, ob er sich das jetzt spekuliert hat an der Börse oder durch Immobiliengeschichten oder durch sonst welche Glücksfälle in Anführungszeichen, ja, kann auch im Lotto gewonnen haben, das ist noch nie passiert, dass jemand glücklich geworden ist dadurch. Eine gewisse Zufriedenheit ist da schon erreichbar. Und Genugtuung, wenn man entsprechend belohnt wird, entlohnt wird. Aber es gibt ganz viele Leute, die unglücklich werden durch Geld. Mhm. Das ist eigentlich in keinem anderen Thema so ungünstig. Bei der Partnerschaft zum Beispiel, da wird man am Anfang wenigstens glücklich, in der Regel. Ja, die ist zwar oft kurz, diese Phase, 2-3 Jahre, häufig nur, und dann kommt eine lange Zeit des Unglücks. Also es ist auch nicht besonders günstig in der bürgerlichen Welt, diese Relation in der Partnerschaft für viele. Aber beim Geld ist es extrem ungünstig. Menschen, die viel Geld haben und bei weitem genug Geld haben, können trotzdem sehr, sehr deprimiert sein, sehr, sehr leiden, wenn sie von dem einen Teil verlieren. Also in diesen Geldkrisen jetzt habe ich das ab und zu mal erlebt mit Patienten. Da verliert er halt 10 Millionen, bleiben ihm aber noch 40 übrig und er ist fürchterlich beisammen. Dem dann zu sagen, hören Sie, Sie sind immer noch steinreich, das empfindet der gar nicht so. Ja, der ist total deprimiert, völlig voller Angst, dass das restlich jetzt auch noch alles verloren geht. Und so landläufig, also sagen wir mal hausmännische Ratschläge, dass man sagt, na, dann bringen Sie halt einfach mal von Ihren 40 Millionen noch 3-4 in Sicherheit, sodass sie Ihnen wirklich bleiben. Und das beruhigt den natürlich nicht. Ja, also der ist viel, viel unglücklicher als einer, der keine 500.000 hat, der keine 100.000 hat. Das ist ein Phänomen, was man natürlich auf allen Ebenen sehen kann. Also wenn Sie jetzt ein so reiches Land wie Deutschland anschauen, wo die Wirtschaft so toll funktioniert, Lokomotive von Europa, die Stimmung ist ja nicht besonders. Mhm. Also es ist ein ziemlich hohes Jammerniveau.
Sie schreiben in Ihrem Buch, alle Angst wird auf der Seelenebene erlebt, Existenzangst jedoch meist nur auf materieller Ebene bearbeitet. Was tun Sie, wenn zu Ihnen ein Patient kommt mit Existenzangst?
Also, wenn das zu einer Psychotherapie führt, dann wird er natürlich auch noch andere Ebenen seiner Existenz erleben. Also, dass es eben nicht nur etwas Materielles ist. Eigentlich ist ja Existenzangst heutzutage in Österreich und Deutschland absurd. Also, Sie werden nicht erfrieren, Sie werden nicht verhungern. Da sorgen ja diese Systeme dafür. Und trotzdem haben das viele Leute auf allen möglichen Ebenen. Also das sind ja auch wieder rein psychische Dinge, die haben mit objektiver Bedrohung gar nichts zu tun. Der Hinweis auf die objektiv gute Situation, dass man in Deutschland praktisch also von Staats wegen nicht verhungern und nicht erfrieren kann, die beruhigt überhaupt die Seele nicht, sondern die hat ihre eigenen Programme. Und da müssen wir hin. Wo sind diese Programme entstanden? Was für Glaubenssätze hat der mitbekommen, dass er so sich bedroht fühlt in seiner Existenz? Und dann, wenn man sieht, wo sie herkommen, wo sie entstanden sind, kann man oft sehen, dass sie nicht situationsadäquat sind. Das heißt nicht, dass sie schlecht sind.
Dass sie vielleicht von der Generation vorher kommen, ja, die den Krieg erlebt hat.
Genau, also ich habe das
und mit meiner, alles verloren hat.
Genau, mit meiner Oma so erlebt. Die hat immer mit uns Aktion Eichhörnchen gespielt. Und das war auch sehr verständlich. Die hat zwei Kriege überstanden und hat ihre Familie dadurch gefüttert. Mehr schlecht als recht. Das in einer Großstadt wie Berlin. Und die hat nach dem Krieg, wie es halt wieder alles gab, das immer gebunkert. Und dann gab es immer, alle Vierteljahr musste das ja dann sozusagen entsorgt werden, dann haben wir immer die alten Sachen gegessen. Ja, weil sie kaufte die neuen, die ging dann in die Aktion Eichhörnchen und wenn das dann abgelaufen war, dann wurde das gegessen. Dadurch aßen wir ständig alte Sachen. Das hat natürlich jetzt uns Jüngere überhaupt nicht mehr angemacht. Aber da war dann eben wieder auch mein Vater, der sagte, du musst verstehen, was sie erlebt hat. Jetzt ist sie so drauf. Das brauchte lange, bis man sie umstellen konnte, dass Aktion Eichhörnchen jetzt nicht so notwendig ist, aber ein bisschen hat sie immer so weitergetan. Dann hat sie Gefäße aufbewahrt, die man immer brauchen kann, wenn es mal knapp wird mit solchen Dingen. Da haben wir gar keinen Bezug mehr dazu gehabt. Wir würden dann sagen, sowas Neurotisches, den Keller vollzuräumen mit solchen Zeug, was man nicht braucht. Aber sie hat es halt so gelernt. Und insofern, wenn man es versteht, kann man es bei ihr akzeptieren, muss man sich gar nicht so erheben darüber. Aber man kann auch natürlich für sich andere Entscheidungen treffen. Wenn man das jetzt weiter behält, wird es ja oft peinlich. Also bei anderen materiellen Dingen ist es so, aufessen. Ich bin so erzogen. Wir mussten nicht irgendwelche Vorgaben erfüllen beim Essen. Aber das, was wir uns genommen haben, mussten wir immer aufessen. Das habe ich heute noch. Als Ältester von 4 Kindern, ich esse einfach auf. Und das merke ich manchmal, wie absurd das ist. Ja, bin ich schon satt, es schmeckt mir nicht besonders, aber ich esse das auf. Weil das war die ersten 10 Jahre, wurde aufgegessen.
In Ihrem Buch schreiben Sie, wer mehr Geld will, reich werden will, soll dahin gehen, wo Geld ist. Also in schöne und teure Restaurants oder Hotels. Heißt das, ich mache am besten den Reichen nach, so gut es geht?
Es bezieht sich auf dieses zweitwichtigste der Schicksalsgesetze, das Resonanzgesetz. Ja? Aber wenn jemand über das Resonanzgesetz, wie das ja heute oft propagiert wird in dieser ganzen Erfolgstrainer-Szene und so weiter, darüber versucht, reich zu werden, dann kann er natürlich solche Sachen machen. Das ist natürlich klar, wenn Sie Geschäfte machen wollen, bei denen viel Geld rauskommt, dann gehen Sie besser in einen Bereich, wo reiche Leute sind. Wenn Sie sich da im Foyer der Jugendherberge hinsetzen, wird die Wahrscheinlichkeit ja sehr gering sein, dass Sie einflussreiche und reiche Menschen treffen. Setzen Sie sich natürlich ins 5-Sterne- oder Crown Hotel, da ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass Sie mit denen auch in Kontakt kommen, eine Resonanz da bekommen. Dieses Gesetz ist ja eigentlich jedem bekannt im Bereich des Geldes.
Inwiefern jedem bekannt?
Der Volksmund, der kennt das ja. In Bayern, Österreich gibt es so diesen ordinären Volksmund, der sagt ganz direkt, der Teufel, in Anführungszeichen, scheißt immer auf den größten Haufen. Ja, damit will der Volksmund sagen, wo viel Geld ist, kommt noch Geld hin, wo aber wenig ist, wird es weggeräumt. Das ist ja das, wo Politiker angeblich dagegen arbeiten wollen. Ne? Also Nord-Süd-Kommission hat sich dieses Ziel gesetzt. Olaf Palme, Willy Brandt waren ja sicher Politiker, die auch ernsthaft versucht haben, den Abstand zwischen dem Reichtum im Norden und der Armut im Süden zu verringern, diese Kluft. Aber wenn wir es uns anschauen, in Wirklichkeit herrscht dieses Resonanzgesetz. Der Abstand wird immer größer, die Reichen werden reicher, die Armen ärmer, die Schere wird immer größer. Inzwischen ist ja das für mein Gefühl schon sittenwidrig. Die Gehälter der Obersten und die Gehälter der Untersten. Da klafft eine zunehmende Schere, die ist eben durch nichts mehr zu rechtfertigen. Das wird immer ärger. Das ist Ausdruck dieses Resonanzgesetzes. Die Oberen bedienen sich einfach immer mehr. Also, ich meine, diese Investmentbanker, da ist es ja sehr bekannt geworden, die geben sich Boni in einem Ausmaß von Großzügigkeit, da staunt man. Mali geben die sich nie. Ja, also wenn sie keinen Erfolg haben, dann zahlt es immer die Bank oder im schlimmsten Fall der Steuerzahler. Und da ist auch wieder nichts gemacht worden. Ja? Also seit Lehman Brothers zusammengebrochen ist, wollten doch viele Politiker da was ändern dran. Und man hört nichts, es geschieht nichts, es wird weiter so gemacht, die Kluft wird weiter vergrößert. Also gegen dieses Gesetz ist wohl ziemlich schwer anzukommen. Natürlich kann man es auch ausnutzen.
Sie haben noch ein anderes formuliert, nämlich das Polaritätsgesetz. Was besagt das?
Ja, das ist das Gesetz, was uns dann letztlich zum Schatten führt. Dass wir in einer Welt der Gegensätze leben, besagt es. Und das führt dazu, dass zum Beispiel also ganz häufig aus heißer Liebe kalter Hass wird. Dass der Gegenpol ins Spiel kommt. Das ist eine alte Geschichte eigentlich, die Goethe ja schon im Faust formuliert, wenn er dem Mephisto diese Worte in den Mund legt: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und das Gute schafft. Wir wollen natürlich meist das Gute und schaffen dann aber oft das Böse. Also ein Beispiel aus der Politik, George W. Bush. Der wollte ja wirklich den Terrorismus besiegen und was er gemacht hat, ist, er hat den Terrorismus versechsfacht. Das finden jetzt die Friedensforscher raus. Und der hat es sicher nicht böswillig getan. Der ist ja ein eher naiver Mensch, der hat ja gar nicht den Intelligenzquotienten, um jetzt wirklich so bösartig zu sein, wie ihm oft unterstellt wurde. Vielleicht Herr Cheney, der hat den, aber Herr Bush, der war ein naiver Mensch. Der ist einfach diesem Polaritätsgesetz aufgesessen. Und das passiert natürlich in allen Bereichen unseres Lebens. Friedenspolitiker kommen ganz häufig durch Gewalt zu Tode und so weiter. Da haben wir viele Beispiele. Beim Geld ist auch so, wenn ich jetzt total auf dieses Resonanzgesetz setze und versuche mit allen Möglichkeiten und Tricks vor allen Dingen auch reich zu werden, kann das dazu führen, dass ich auch sehr, sehr unglücklich werde. Und das erlebt man ja relativ häufig. Plötzlicher starker Geldzuwachs ist eine ziemliche Bedrohung. Also das ist offensichtlich eine schwierige Geschichte und wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur auf dieses zweitwichtigste der Schicksalsgesetze bauen, das Resonanzgesetz, sondern immer wissen, oben drüber gibt es das Polaritätsgesetz. Und das führt dazu, dass wenn ich blind auf einen Pol setze, der andere auf einer Schattenebene kommt. Ja, also ich will glücklich werden durch Geld und kriege dann viel Geld und werde richtig unglücklich. Das ist etwas, was sehr häufig passiert.
Ist Ihr Ansatz ein spiritueller Ansatz?
Ja, also ich erlebe mich als spirituellen Menschen und würde auch immer versuchen, Patienten diese Dimension mit nahezubringen. Also wenn sie nur diese jetzt unzu wichtige Welt des Geldes nehmen, der Materie, dann geht sich da ein glückliches Leben überhaupt nicht aus. Ja, wenn sie nicht einen Sinn haben, der sie durchs Leben trägt, und der muss über Geld hinausgehen. Deswegen meine ich, wenn Geld der letzte Sinn des Lebens ist, führt das immer in Unglück. Selbst wenn Arbeit der letzte Sinn ist, ja, dann kann das immer noch die Rentendepression geben, ja, den Pensionsschock. Irgendwann hört die Arbeit auf und dann muss noch was da sein. Wenn die Familie der letzte Lebenssinn ist, dann ist immer noch die Bedrohung des leeren Nest-Syndroms. Das ist auch ein Wort für Depression. Ja, wenn sie so alle Energie in die Familie gegeben hat, irgendwann sind die Flügge. Selbst wenn sie heute mit 30 noch zu Hause hocken. Aber irgendwann kommen sie los und dann ist die Gefahr. Oder Häuslebauer-Syndrom ist so ein Ausdruck. Das ist ja nicht nur was Alemannisches, dieses Phänomen. Ja, die bauen 20 Jahre an ihrem Haus rum, vielleicht als heimwerkender Bastler, aber jedenfalls abzahlend. Und wenn man dann denkt, jetzt sind sie fertig, jetzt fahren die Urlaub, jetzt genießen die ihr Leben, häufig ist es nicht der Fall. Also weder reicht der Beruf, noch die Familie, noch das Haus bauen. Wir bräuchten einen über all das hinausgehenden, tieferen Sinn. So, C.G. Jung hat es mal ganz schön gesagt. Wenn es diesen Gedanken der Wiedergeburt nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Einfach aus psychohygienischen Gründen. Das wäre etwas, was über das Leben hinausträgt. Oder eben auch die christliche Religion.
Also Sie sind ein spiritueller Mensch. Sind Sie auch ein Kapitalismuskritiker?
Also ich wüsste jetzt keine bessere Alternative. Das ist das Problem dabei. Der Sozialismus funktioniert einfach nicht. Ich bin ja nicht naiv genug, um das nicht zu sehen. Also ich würde jetzt in dieser Lebensgemeinschaft Tamangar dort das versuchen schon nicht an die erste Stelle zu rücken. Also wir rechnen uns nicht jeder seine Heizungskosten ab und so weiter, sondern schauen, dass wir alle zusammen sparsam umgehen, mit nachhaltigen ökologischen Konzepten.
Und das ist das Zentrum, das Sie gerade aufbauen.
Ja, also das wäre mir da schon ganz wichtig. Die Autos benutzen wir halt so, wie wir sie brauchen und nicht so mein, dein und so weiter. Der Kapitalismus ist schon eine für die Seele sehr enge, unschöne Lebensform, wenn man das übertreibt, weil der da die Tendenz hat, das Geld an die erste Stelle zu stellen. Ja, und der führt eben schnell dazu, dass man sagt, beim Geld hört die Freundschaft auf. Aber das ist eben keine. Wirkliche Freundschaft müsste darüber hinausgehen. Mhm. Und insofern könnten Sie sagen, ja, bin ich ein Kapitalismuskritiker.
Die Psychologie des Geldes. Elinor Krogmann im Gespräch mit Rüdiger Dahlke. Sie hörten eine Wiederholung aus dem Jahr 2012.